da wären wir wieder. Schön, dass du mit dabei bist. Perfect Guru. Corno hier, dein Host, dein Gastgeber. Hier in diesem wundervollen Podcast. Heute will ich mal richtig fokussiert sein. Ich nehme nicht mal am Anfang, den Schluck Tee habe ich schon genommen, bevor ich angefangen habe zu sprechen, damit ich ihn jetzt nicht nehmen muss. Warum? Damit ich jetzt wirklich in die Thematik reinkomme, die ich bei der letzten Podcast-Episode, du weißt, ich verwechsel immer Podcast und Episode, die Wörter. Bei der letzten Episode wollte ich das schon drauf kommen. Krank durch Meditation oder krank durch Qigong. Dazu gibt es gerade oder in den letzten Wochen einige Artikel, Medienberichte, Fernsehberichte. Hast du vielleicht auch mitbekommen? Wir sprechen da heute drüber. Wollten da schon letzte Woche drüber sprechen. Du vielleicht händeringend, ich auch. Aber das Thema Suchtgewohnheiten hat sich dann in den Vordergrund gedrängt. Und ich ließ das Thema sich in den Vordergrund drängen. Warum denn auch nicht? Wir sind hier bei Perfect Guru. Hier ist alles erlaubt. Hier müssen wir nicht irgendwelche Programme abarbeiten. Wir gucken mal, was sich so entwickelt. Das ist das Leben. Das ist praktizierte Gelassenheit, oder? Und praktizierte Gelassenheit heißt nicht, dass ich immer so spreche und immer entspannt und gelassen durch den Tag gehe, langsam durch den Tag gehe. Bist du auch schon weggepennt? Unglaublich. Nichts gegen Meditation und Stille und eine ruhige Stimme. Wunderschön, aber ein bisschen Feuer unterm Arsch darf zwischendurch auch mal sein. Ne? Hallo, wir sind hier im Leben und nicht im Bereich des Todes. Hades ist noch ein bisschen entfernt. Also, bleib mit mir lebendig, trotz Qigong. gut. Wo waren wir stehen geblieben? Also heute, wir schaffen das. Wir schaffen das. Krank durch Meditation. Und dazu habe ich habe beim letzten Mal schon gesagt, ich werde alt. Ich arbeite jetzt vermehrt mit iPad und lese dann dir auch Dinge vor. Und so, ich hasse es, wenn mir Dinge vorgelesen werden. Übrigens, da bin ich so ein richtig, da geht es mir nicht gut mit, wenn jemand so sagt, ich lese dir mal eben zwei Artikel vor. Wo ich sage, oh nein, lass mich doch kurz in 10 Sekunden überfliegen, dann weiß ich, worum es geht. Jetzt nicht eine halbe Stunde irgendjemandem zuhören, der langsam vorliest. Bin ich viel zu sehr hyperaktiv innerlich. Trotz Qigong. Das, was ich nicht will, das, was man mir tut, das tue ich nun dir. Krank durch Meditation, Risiken der Achtsamkeit. Und ich wiederhole nochmal, ich glaube sogar schon vor 1-2 Jahren mindestens, habe ich als erster das Thema auf den Tisch gebracht. Zu viel Achtsamkeit kann krank machen. Ich glaube, der Titel ist sogar von dieser Episode. Und das soll natürlich polarisieren, weil man erstmal denkt, Achtsamkeit ist die pure Unschuld und das pure Gute und Unachtsamkeit, Unbewusstsein ist das pure Böse, dass daraus alles Schlechte entsteht. Und Gesundheit, Weltfrieden und Liebe nur durch Achtsamkeit. Nur durch Achtsamkeit. Damals haben wir, um es kurz nochmal zu wiederholen, analysiert, dass unsere Wahrnehmung mit Wahrnehmungsfiltern und die Mischung zwischen bewusst und unbewusst im Alltag, dass das in Wirklichkeit ziemlich fein austariert ist und dass es schnell zu einer Überforderung der Informationsverarbeitung kommen kann, wenn wir zu viel wahrnehmen, also bewusst, wenn wir bewusst achtsam wahrnehmen, nehmen wir mehr wahr. Wir filtern weniger raus, was hast du gesagt, sondern wir erinnern uns an jedes der 100 Wörter, die uns zu uns gesprochen werden, weil wir sehr achtsam sind und sehr achtsam waren. Und das heißt aber, was hast du gesagt? Wenn du auf kein Wort gehört hast, hast du nichts zu verarbeiten.
Wo ist das Problem?
So. Wenn du auf 100 von 100 Wörtern achtsam geachtet hast, du könntest sie fast auswendig wiederholen, dann hast du 100 Informationen in deinem Kopf, die alle verarbeitet werden. Das ist nicht schlecht. Wir sind dazu in der Lage. Alles gut. Und jetzt ist die Frage eher danach, wo ist da das Optimum, was bei jedem Menschen anders ist. Wie viel Achtsamkeit verträgst du, bevor du hochsensibel wirst, bevor du es dich komplett überfordert oder du sogar die Alltagstauglichkeit verlierst? Weil du merkst, du nimmst alles viel zu bewusst und intensiv wahr. Dich selbst, die anderen, die Reaktionen von anderen. Es wird alles viel zu intensiv. Und dann wünscht man sich zurück zu der Zeit, wo man nicht so viel wahrgenommen hat. Okay, dann gucken wir mal, wer sich jetzt hier gerade reindrängt. Wir schauen es mal.
Ah, wer klingelt hier?
Moin.
Ein Paket war's. Siehst du, da sieht man mal wieder den Qigong Club Podcast, dass der ganz natürlich ist. Es ist auch schon mal meine Mutter vorbeigekommen, die habe ich dann aber weggeschickt. Die habe ich an der Tür abgewiesen und gesagt, ich hätte Wichtigeres zu tun, als sie zu empfangen, nämlich einen Podcast aufzunehmen mit euch. Du siehst, ich habe Prioritäten. Ja, Podcast geht vor Family. Das ist ganz schön eine krasse Ansage. So bin ich, so bin ich. Entschuldigung, Mama, dafür gibt es einen extra Termin für uns zwei. Ja, heute also Paketempfang immer wieder gerne. Ich liebe es, Pakete zu bekommen. Ich hasse es, Kartons aufzumachen, dabei schneide ich mich immer. Und ich hasse es auch, Kartons zu entsorgen. Aber Pakete zu empfangen, geil. Sehr, sehr, sehr gut. So. Ja, also krank durch Meditation. Ah, Gott, weißt du was? Hier um die Ecke, das siehst du jetzt gerade nicht, ist die Flurtür, die zu meiner Wohnungstür führt, die ich im Blick habe. Jetzt siehst du mal, was Corno ist achtsamkeitsgeschädigt, ja? Der ist achtsamkeitsgeschädigt, sodass er sozusagen zwanghaft jetzt, ich kann nicht mehr weggucken von dieser offenen Tür, die ich eben geöffnet habe, die immer noch offen ist. Ich sehe direkt jetzt auf meine Wohnungstür und das, bin ich komisch, ne? Das ist richtig zwanghaft. Pass mal auf, ich muss dich nochmal im Stich lassen und diese Tür schließen.
Ist ja unglaublich. Unglaublich. Wie geht Corno nur mit seinen kostbaren Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörern um?
So geht das nicht weiter. Unglaublich. Unglaublich. Aber wahr. So, also wir sind stehen geblieben bei krank durch Meditation. Und ja, normalerweise solltest du natürlich dann in einem Qigong oder in einem Meditationsachtsamkeits-Podcast wie dieser hier, solltest du dann natürlich jetzt heute die Verteidigungsrede von mir hören, dass ich sage, oh, unglaublich, wie jetzt hier die kostbare Meditation und Achtsamkeit in den Dreck gezogen wird durch die Medien und so, ne, dass dann der Normalbürger dann nochmal sich bestätigt fühlt, dass das ja alles Quatsch ist, Meditation, dass man das lieber lassen sollte, ist ja was Gefährliches. Das heißt, die Titel, und da stimme ich den Achtsamkeitsbefürwortern zu, die Titel, die gerade aufmerksamkeitsheischend, clickbait-mäßig durch die Medien gehen, die suggerieren, dass Meditation und Achtsamkeit gefährlich ist. Also wie eine Droge, so, ne, von der man die Finger lässt. Etwas ganz Gefährliches. Lass das lieber bleiben. Mach niemals Qigong oder irgendwas mit Meditation. Du weißt nicht, was das mit dir anstellen könnte. Ne? Und wenn da so ein hohes Risiko ist, und das implizieren die Artikel, so ein hohes Risiko ist, dass man da krank von wird, psychisch krank, sogar von Klinikaufenthalten ist die Rede, dass man in die Psychiatrie muss, weil man meditiert hat. In Klammern, vorher war man ein ganz gesunder Mensch und nur durch die Meditation ist man krank geworden. Nein, da will ich doch mal widersprechen und sagen, das ist wirklich kompletter fucking Bullshit. Darf ich es mal so ausdrücken? Ich darf. Wir schauen uns das Ganze genauer an und haben dafür noch 22 Minuten Zeit. Wie geil ist das denn? Hupsa! Und los geht's. Also Achtsamkeit, Meditation und Qigong gehört da genau in diesen Bereich rein. Das heißt, wir haben auf dem Tisch, was passiert denn, was kann passieren und wie sollen wir uns nun verhalten? Sollen wir aufhören? Sollen wir darauf achten, weniger zu üben? Oder gibt es da irgendwelche Handlungsanweisungen? Wir kümmern uns drum. Obwohl wir wissen, dass die Antwort auf alles 42 ist, werden wir trotzdem drüber sprechen. Ich wollte nicht nur diesen Titel krank durch Meditation vorlesen, den hätte ich mir gerade noch so merken können. Wir gehen mal den Artikel durch. Und ich glaube, ich lese dir nicht vor, aber ich überfliege ihn ein bisschen. Es hat eine Psychologin, und zwar eine Mrs. Britton oder Miss Britton von der Brown University, in einer 10-jährigen Langzeitstudie nachgewiesen, dass etwa jeder 10. Meditierende, und dazu kannst du genauso auch Qigong-Leute und so zählen, es ist in diesem Zusammenhang wirklich das Gleiche, Nebenwirkungen entwickelt, die ihn im Alltag stark einschränken. Und dazu gehören Angst, traumatische Flashbacks und Hypersensibilität. Das seien die häufigsten Nebenwirkungen, laut dieser Studie. Und da gehen wir gleich mal drauf ein. Dann gibt es auch, aber erstmal noch eine Studie, eine deutsche Studie an der Charité Berlin. Die haben 1397, also knapp 1400 Probanden in einer Studie gehabt und haben festgestellt, dass insgesamt 22% unerwünschte Effekte hatten. Und ja, und die sogar zum Teil andauernd waren oder zum Teil sogar Krankenhausaufenthalte erforderten. Und da merkt man so, wenn man das jetzt ohne Zahlen so hinstellt, da denkst du so, okay, Krankenhausaufenthalte. Du siehst nur, 22% Krankenhausaufenthalte. Dann berichtet der nächste, stille Postprinzip, 22% aller Meditierenden kommen ins Krankenhaus, in die Psychiatrie. 22 hab ich gelesen in dem Artikel, dabei stand 22% haben unerwünschte Effekte und innerhalb dieser 22%, ich denke mal vielleicht 1% oder 0,1%, also jeder 2000ste oder was oder noch weniger, jeder 10.000ste wird dann ins Krankenhaus kommen. So würde ich das eher sagen und das ist auch meine Beobachtung, aber dazu kommen wir auch gleich. Dass die Auswirkungen von Meditation oft unterschätzt werden, was die Psychologin Britton sagt, das kann ich unterschreiben, weil man einfach denkt, das ist einfach nur gut. Das ist egal, wie man es macht, es ist gut. Nee, ein guter Lehrer ist wichtig, ein guter Lehrer ist gut. Und wie gehen wir denn dann beim Qigong? Also es geht auch noch weiter, aber ich versuche mal jetzt einen roten Faden einigermaßen zu halten, weil das Thema sehr wichtig ist. Und zwar beim Qigong, wie gehe ich denn damit um? Wenn jetzt neue Leute kommen und ich habe die Information oder die Erfahrung, Mensch, allein bei mir selbst hat das auch Schaden angerichtet. Allein meine strenge, krasse Zen-Zeit mit Meditation hat mich irgendwann so sensibilisiert, dass ich wusste, ich kann eigentlich keinen Alltag mehr. Das ist alles zu viel, weil im Alltag und zu chaotisch und ich will auch nicht mehr mit den Menschen. So, die Muskulatur hat abgenommen, die Sozialmuskulatur. Mich mit Stress, mit Sozialstress überhaupt auseinanderzusetzen. Und da ich eh schon als Asperger-Autist da komplett, ja, da habe ich wirklich in die Kerbe gehauen, so, Meditation, das kann ich gut, toll, das mache ich. Ja, kann ich auch gut, mache ich auch, aber das hat das noch verstärkt. Und da sind wir nämlich genau beim Thema, dass ich jetzt, das steht nämlich nicht in diesem oder auch in anderen Artikeln und Fernsehsendungen und so, da wird das so offen gelassen. Und ich will es gleich mal direkt am Anfang sagen, aus meiner Sicht, wenn du eine gewisse psychologische Struktur hast, eine gewisse Art von Psyche, zum Beispiel eine Veranlagung zu Psychosen oder zu Schizophrenie, und ich spreche von Veranlagung, nicht vorher gesund, dann meditiert, dann ab in eine Psychiatrie mit einer Psychose, sondern Psychoseveranlagung. Und dann entweder Alkohol zu viel oder Kiffen zu viel oder Meditation zu viel. Da gibt es verschiedene Trigger, die, wenn du die als Gewohnheit zu extrem konsumierst oder wenn du ganz viel Pech hast beim ersten LSD-Trip, passiert auch vielen, wenn die eine Veranlagung zur Psychose haben, wurde nie diagnostiziert, nie erkannt, dann bäm, auf einmal brichst du zusammen und alle sagen, die Droge hat dich kaputt gemacht oder ins Krankenhaus gebracht. Vorher warst du normal. Und ich sage, nee, wenn ich mir alle Menschen angucke, denen ich begegnet bin und die schon in der Psychiatrie gewesen sind, wegen Drogen oder wegen Meditation kenne ich noch keinen, der deswegen reingekommen ist, muss ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe ja auch schon weit über 1000 Schüler gehabt. Bei mir ist keiner in der Psychiatrie aufgrund von Qigong gelandet, weil er Qigong gemacht hat, sondern aber im Verlauf von Qigong-Praxis, dass Menschen, die eh schon, man muss ja auch sagen, wer kommt zur Meditation? Da kommen nicht Menschen, die vor Gesundheit und starker Psyche strotzen, sondern da kommen normal Menschen, die echt low sind, die echt in einem tiefen Tal sind, die wirklich sagen, so geht's nicht weiter, ich brauche irgendwie Hilfe. Und darunter sind auch die, gerade die, die eine Veranlagung zur Psychose haben. Und Veranlagung zur Psychose, noch einmal, das ist aus meiner Sicht nicht etwas, das ist so wie ein Same, der verschlossen ist und da der Mensch ist völlig normal. Und dann durch Qigong, plopp, wird der Mensch dann zum Krankenmonster. Das habe ich so nie erlebt, sondern jemanden, bei dem ich schon sehe, wenn der beim Kurs reinkommt, ein neuer Anfänger, Anfängerin, dann sehe ich das schon an gewissen nervösen Ticks und Verhaltensweisen, auch wenn derjenige sagt, nö, ich arbeite normal, habe Familie. Ich sehe das, mal sage ich es einfach mal so, du darfst mir gern widersprechen oder sagen, Korno, das ist aber ganz schön hoher Anspruch, ich glaube nicht, dass du das immer sehen kannst. Tja, ich denke doch, dass ich das sehen kann bei Menschen, ob die so eine Veranlagung haben. Und ich würde die, wenn die bei mir persönlich vor Ort sind im Kurs, immer persönlich ansprechen und ihnen genau eine Anleitung mitgeben, unter welchen Voraussetzungen sie üben und wann sie auf die Stopptaste drücken. Und im Zweifelsfall nicht üben, sondern erstmal Alltag in den Griff kriegen. Und ganz einfach wird es, wenn du schon unter Medikamenten gestanden hast oder wenn du gerade unter Medikamenten stehst. Bei Depressionen oder bei Psychosen kann man normalerweise, wenn du auf Medikamente eingestellt bist, es mit, ich würde sagen, mit einigen Qigong-Übungen probieren. Die reine Meditation, dass du in Stille meditierst, das ist so ein bisschen die Königsdisziplin von meditativen Übungen, die wirklich stille Meditation, Zen-Übung häufig, das ist so der Klassiker. Aber auch im Qigong haben wir das, dass wir wirklich in absoluter Selbstvergessenheit üben und nur in Stille sitzen. Und da ist Atmung, aber nicht jemand, der was in der Meditation erreichen will oder so, ohne Ziel. Das, finde ich, diese Meditationsart ist die gefährlichste für Menschen, deren Geist, mein Meister sprach mal davon, deren Geist spazieren geht. Also die sozusagen die Kontrolle über ihren Geist verlieren und der Geist macht dann, was er will. Und wenn der Geist dann spazieren geht, eh schon bei Menschen, und dann machen die stille Meditation und dann auch noch intensiv, weil es ihnen schlecht geht und sie meinen, dadurch will ich, dass es mir besser geht. Das sind so die Fälle, wo ich gemerkt habe, wenn sich dann jemand so zwanghaft da reinsteigert in Meditation und gerade in diese objektlose Meditation, hat aber ein Fundament, was durch mit einer kranken oder gekränkten Psyche zusammenhängt oder Veranlagung zu Psychose und so weiter, dann, ja, dann kann das schiefgehen. Und da würde ich dann tatsächlich davon abraten. Das sind auch die Gegenanzeigen bei Qigong. Wenn man fragt, gibt es da Gegenanzeigen oder kann das einfach jeder machen? Dann sind die Gegenanzeigen ja klassisch Schwangere erstmal, also Hochschwangere. Wenn die schon jahrelang Qigong machen, dann machen die es einfach so nach ihrem Gefühl. Das ist kein Problem. Ich habe früher immer damit gearbeitet, 3 Monate vor der Geburt, 3 Monate nach der Geburt keine Qigong-Übung, sondern mehr einfach entspannte Tätigkeiten, schöne Musik hören, spazieren und so. Aber so viele Schwangere haben mir berichtet, sie haben auf meinen Rat geschissen und haben einfach weiter die 5 Übungen gemacht und es hat ihnen sehr gut getan und dass sie einfach nach ihrem Gefühl gegangen sind und gesagt haben, ja, ich habe dann so eine Woche vorher aufgehört, weil ja, dann merkte ich so, das ging dann nicht mehr. Und nach der Schwangerschaft habe ich dann nach 2 Wochen wieder angefangen, nach der Geburt und ja, also da würde ich auch sagen, im Regelfall geh nach deinem Gefühl. Das wäre aber eine mögliche Gegenanzeige, hochschwanger, kurz vor oder nach der Geburt. Und natürlich auch direkt nach schweren Operationen. Klar, muss man auch gucken, das gebiert der gesunde Menschenverstand. Und dann haben wir natürlich die Geschichten wie Psychosen, Schizophrenie und schwere psychische oder psychiatrische Erkrankungen, neurologische Erkrankungen, die auch manchmal, da sind die Grenzen ja manchmal fließend. Da würde ich auch unter Umständen sagen, ja, kann man machen, aber sind da schon Medikamente eingestellt und sonst erstmal sehr low anfangen und gucken, wie man das verträgt. Also im Stich, ist mal ganz konkret die Naturübung. Also das bei der Naturübung, das würde ich sagen, ist eine nebenwirkungsfreie Übung. Ich würde nicht mein Leben drauf verwetten. Vielleicht gibt es auf diesem Planeten irgendeinen Mensch, der durch diese Übung getriggert wird. Aber also wirklich, seriously, das ist eine Geschichte, wo ich sagen würde, wenn du dir nicht sicher bist, darf ich jetzt meditieren oder so, mach die Naturübung und arbeite dich dann langsam von der Naturübung auch zu den anderen Übungen. Weil die Naturübung ist im Stehen, besteht aus langsamen, fließenden Bewegungen, die die Atmung ein bisschen beruhigen. Und nein, du musst dabei nicht mal achtsam sein. Du achtest nur darauf, dass die Bewegung nicht zu schnell ist. Aber du musst nicht konzentriert sein, gar nichts. Und diese Übung, dass die dich ein bisschen beruhigt, zu dir selbst wieder bringt, du danach wieder ein bisschen tiefer durchatmest, die Dinge klarer siehst, das hat für mich nichts mit Überforderung zu tun, sondern einfach nur, ich komme mal wieder ein bisschen bei mir an. Aber nochmal, man kann auch die Naturübungen versuchen, mit extremer Achtsamkeit zu üben. In jeder Sekunde ganz achtsam zu spüren, was da passiert. Davon würde ich dann abraten und direkt die Anleitung geben für solche, wo ich denke, na, das könnte ein bisschen risikobehaftet sein, dass da die Geschichte da ist. Warum ich das nicht auf YouTube in jedem einzelnen Video anmerke. Na, übrigens, solltest du da Probleme haben, achte darauf, so als Disclaimer, Hinweis vor jedem Video. Das mache ich nicht, weil es die Mengen an Leuten, die so krank sind und die da in das Raster fallen, so gering sind, dass sie nicht signifikant sind. Ich würde mal sagen, weit unter 1%. Ich würde sogar sagen, weit unter 0,1%. Und dafür dann in jedem Video einen großen Teil oder immer wieder einen Teil zu opfern für einen von 100.000, bei dem das vielleicht nicht gut geht, diese Übung. Ne? Deswegen weißt du, spare ich mir diese Hinweise. Aber du kannst da gerne anderer Meinung sein und sagen, selbst wenn nur jeder Millionste damit eine Schwierigkeit hat, Corno, müsstest du es vorher sagen. Ja? Da kann man unterschiedlicher Ansicht sein. Also, kann Meditation krank machen? Ich sage ja dazu, dass sie krank machen kann. Aber es geht vor allen Dingen darum, was ich das Gute finde an dieser Medienrunde um das Thema herum, ist, dass man nicht einfach nur so das stigmatisiert, positiv stigmatisiert. So Meditation ist so klischeebehaftet, immer mit Om und kommst zur Ruhe und glaubst an Energie und an unsichtbare Dinge, die niemand sieht und du spürst es und so weiter. Das, worüber sich wirklich jeder zweite Hollywood-Film lustig macht und Hollywood-Komödie und Serien und so immer wieder, werden alle, die irgendwie meditieren, überhaupt nicht ernst genommen. So ein ganz bisschen Yoga ist, glaube ich, inzwischen seriös anerkannt, dass man auch in einer Hollywood-Komödie sich im Yogakurs kennenlernen kann. Darüber wird sich nicht lustig gemacht. Aber ich würde mal sagen, alles außer Yoga und vielleicht noch Pilates gilt eigentlich so im offiziellen Bereich häufig noch als Quatsch. Und wenn dann solche Artikel kommen, solche Studien, dann ist das ein gefundenes Fressen als Bestätigung, wir sollten uns niemals mit Bewusstsein, Körperwahrnehmung und so auseinandersetzen. Das kann ja nur schief gehen. Und das finde ich wiederum gefährlich, dass man sowas unprofessionell nach außen kommuniziert und die Meditation und Qigong und all diese schönen Dinge schlecht macht und sozusagen den Leuten Angst davor macht, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Das ist, da bleibt mir kurz mal der Atem stehen. Zwischendurch, ganz kurz. Und dann, ich lese mal hier weiter im Artikel, falls du das jetzt gerade nicht siehst, sondern nur hörst, dass ich jetzt gleich lauter Äs und und so, bevor ich dann den Teil gefunden habe im Artikel. So, was haben wir denn hier? Dann wird noch ein bisschen sich darüber aufgeregt, dass es keine verpflichtende Ausbildung und keine Kontrolle gibt. Und dass beim Selbstversuch eine Recherche war, dass bei 20 Meditationsanbietern angefragt wurde mit dem Hinweis, man hätte psychische Probleme und nur wenige haben dazu geraten, vorher mal einen Arzt oder Therapeuten aufzusuchen, bevor man dann Meditation macht, weil die meisten, dazu würde auch ich gehören, sagen, obwohl ich würde fragen, was für psychische Probleme? Und wenn dann jemand sagt Angststörung, dann würde ich zum Beispiel direkt sagen, okay, dann mach nur die Übung Stehen wie ein Baum für Nieren-Qi gegen Angst. Da hebst du nicht ab, da driftest du nicht in irgendwelche Welten ab, die dich zittern lassen, sondern wenn du Angststörungen hast und Panikattacken und so, das wird nicht stärker durch die Stehübung, weil Angst laut der chinesischen Medizin mit den Nieren zusammenhängt. Und wenn du die Nieren stärkst, die Nierenspannkraft und die Nierenenergie stärkst, über die Übung stehen wie ein Baum, dann ist es in meinem Leben noch nicht vorgekommen, das unterschreibe ich mit meinem guten Namen, dass du durch die Übung stehen wie ein Baum dann irgendwelche Psychoattacken kriegst oder krank wirst oder Panikattacken bekommst. Ganz im Gegenteil, dass die auch ohne Medikamente nach etwa 2 bis 6 Wochen sogar verschwinden können. Ja, wenn du schon im klinischen Bereich bist und du bist gar nicht mehr alltagsfähig, dann würde ich sagen, geh zuerst wirklich ins Krankenhaus. Wenn mich jemand anruft und sagt, ich überlege gerade, ob ich ins Krankenhaus gehe, ich habe schon den Telefonhörer in der Hand, aber gibt es denn eine Qigong-Übung, wo ich das mal eben schnell wegzaubern kann? Da würde ich sagen, geh lieber mal zuerst zum Therapeuten. Ja, wenn es gerade ganz akut ist und ganz schlimm und du willst sofort von der Qigong-Übung, dass da was besser wird, nein. Aber man kann ja auch mal andersrum sagen, warum werden denn dann in Psychiatrien Qigong und Yoga und Entspannungstechniken angeboten, wenn es so gefährlich ist? Ja, es geht eher darum, genau den Einzelfall sich anzugucken und zu schauen, wann ist es nötig oder sinnvoll und wann sollte man es besser nicht machen. Und normalerweise, da bleibe ich dabei, bei psychischen Problemen ist Qigong perfekt, ist wirklich perfekt und hilft dir, stärkt dich, baut dich auf, bringt dich ins Gleichgewicht. Dafür ist Qigong unter anderem da. Das ist ein Kernpunkt. Aber dass mancher so drüber ist oder so extrem, so weit weg vom Gleichgewicht, dass da auch Qigong akut nicht helfen kann, dann müssen wir auch immer denken, ah, Qigong ist was für mittelfristige, langfristige Lösung. Aber schwere, akute psychische Erkrankungen, wenn ich die erkenne bei einer Schülerin oder Schüler, wenn die neu zu mir kommen, würde ich immer sagen, bitte zuerst, selbst wenn sie es mir nicht sagen, wenn ich sehe anhand von Ticks und zwanghaften Mimik, Körpersprache, das ist so, das rieche ich schon auf 50 Meter gegen Wind, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich eben auch schon Erfahrung gehabt habe im Freundeskreis. Ich habe in solchen Bereichen auch gearbeitet, zum Teil im Pflegebereich, damit behinderten Kindern zusammen, die auch zum Teil Anfälle hatten und die sich dann angekündigt haben. Und da gibt es gewisse Muster, wenn du die siehst, dann kann man manchmal schon ungefähr sehen, auch Augenbewegung, wie die Augenbewegung ist und der Blick und so. Da kann man schon, wenn man viele gesehen hat, da wird mir sicherlich, hoffe ich, jeder Psychologe, jeder Psychiater das unterschreiben, dass das nicht eine komplette Diagnose ersetzt, aber dass man mit viel Erfahrung da schon einige Dinge sehen kann. Das heißt nicht, dass ich sage, du solltest auch bei deinen Schülern einfach gucken, ob du denkst, dass es denen gut geht. Nee, im Zweifelsfall zum Therapeuten schicken, würde ich auch sagen. Im Zweifelsfall nicht die Verantwortung übernehmen, dass man sagt, mit Qigong kannst du alles ins Gleichgewicht bringen, auch akut, sondern dann das höchste der Gefühle ist dann halt mittelfristig, dass du sagst, erstmal bitte dann besser in die Psychiatrie, erstmal klarkommen und wenn Medikamente nötig sind, um überhaupt erstmal wieder alltagsfähig zu werden, dass du erstmal wieder Mensch wirst, weil du so dich von dir entfernt hast und zerstört bist innerlich, würde ich auch sagen, erst einmal sogar mit Schulmedizin Medikamente vernünftig einstellen und dann kann man langsam das Pferd von hinten aufzäumen und gucken, ob man mit Qigong langfristig in Zusammenarbeit mit deinem Therapeuten von den Medikamenten wieder herunterkommt. Da brauchst du dann aber einen Psychologen oder Psychiater, der für solche Techniken wie Qigong offen ist und das auch begleitet und auch ein Medikamentenabsetzen bereit ist zu begleiten. Da gibt es nicht viele. So, da sind wir mal wieder hier schön durch das Thema geritten. Und was auch lustig ist, es wurde hier in dem Artikel auch wieder der Opferbegriff. Opfer von Meditation steht hier an mehreren Stellen. Oder auch Meditationsopfer? Irgendwo, ich gucke gerade mal. Ich gehe mal durch. Die Schuldzuweisung und dass die, genau, es wird sich darüber beschwert, dass die Lehrer, also ich, dann die Schuldzuweisung an das Opfer richten. Das Opfer, ja, das heißt, Meditationslehrer wie ich werden in dem Sinne dann zu Tätern. Tatsächlich, es ist so formuliert. Es ist von der Tagesschau ein Artikel, dass ich ein Täter bin als Qigong-Lehrer und meine Opfer sind die Schüler, die aufgrund von mir dann psychisch krank werden. Aufgrund von meinem Handeln und meinen Techniken. Aber eigentlich bin ich der Täter, nicht Qigong ist der Täter. Ich als Lehrer bin der Täter, der schlimme kriminelle Täter, der die Menschen kaputt macht. Und daraus entstehen Opfer. Das finde ich diese... Diese Sprache finde ich ein bisschen überzogen. Und dann auch noch Schuldzuweisung an das Opfer. Also es kann sein, dass die Leute, dass einige Lehrer sagen, es liegt an dir selbst, aber natürlich liegt's, ist es eine Mischung, aber ich denke, wir haben das im heutigen Thema ziemlich klar, in der heutigen Episode ziemlich klar besprochen, wie ich dazu stehe. Am besten ohne Täter und Opfer, sondern nur, dass man guckt, was ist denn da vernünftig und passend. Und abschließend kann ich sagen, ja, ich sehe auch viele Lehrer, die damit zu lax umgehen und einfach so sehr das Ideal haben, meine Technik macht gesund, egal wie du zu mir kommst, es wird besser. Und wenn man 10, 20 Jahre Lehrerfahrung hat, sollte man eigentlich eines Besseren belehrt sein und merken, ja, in einigen Fällen ist es nicht das Allheilmittel oder in einigen Fällen kann das sogar schaden. Und da das zu vermitteln und dafür ein Gefühl zu vermitteln an Lehrer, das halte ich auch für durchaus wichtig. Das mache ich auch bei meiner eigenen Lehrerausbildung. Das heißt, ich bilde ja Lehrer und Übungsleiter aus. Du kannst also bei mir, Werbung am Rande, gerne eine Lehrerin, Lehrerausbildung oder auch Übungsleiterausbildung machen. Und da ist das dann auf jeden Fall auch Thema. Dass wann die Gegenanzeigen von Qigong, unter welchen Umständen solltest du einen Schüler erstmal woanders hinschicken und nicht direkt Qigong machen lassen. So, in dem Sinne haben wir es heute besprochen. Ich habe leicht überzogen um eine Minute. Ich hoffe, das ist okay für dich. Und das heißt dann wieder, bis zum nächsten Mal. Sei wieder mit dabei. Genieße mit mir zusammen eine Portion Perfect Guru. Und dann hören und sehen wir uns. Bis dann. Ciao.